Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen Podcast. Mit Markus Egger.
Ich bin heute in der Boschstraße hier bei der Stiege 7. Gegenüber von mir steht Reinhard Lobe, der Sohn von Mira Lobe. Die erste Erinnerung, die Sie haben, wenn Sie hier vor dem Gemeindebau stehen, wie lange waren Sie schon nicht mehr hier?
Also zufälligerweise war ich gerade vor 2 Wochen hier. Aber das war anlässlich einer Führung durch den Karl-Marx-Hof, bei der ich natürlich dabei sein wollte, weil ich eben den Karl-Marx-Hof auch schon und auch Leute gekannt habe, die dort gewohnt haben und eben seit dieser Zeit kenne. Ja, und dann bin ich schnell nach der Führung hierher gegangen.
1958 sind Sie hier eingezogen mit der Mutter und der Schwester. Der Vater ist leider verstorben, weil er schon sehr krank war. Im 3. Stock war das hier.
Ich glaube, entweder 3. oder 5. Das müsste man jetzt schauen. Es war die Tür Nummer 12. Und wenn ich überlege, unten sind 2, 5, 8. Ja, es könnte der 3. Stock gewesen sein. Genau. Und über uns wohnten Freunde von uns. Die Familie Freistadt, beziehungsweise Bruno Frei, das war auch so ein Journalist. Und ich war vor allem mit dem Sohn der Gerda Freistadt befreundet. Ja, und also das waren unsere unmittelbaren Nachbarn. Da auf der Stiege 8 wohnte der Günther Nenning.
Das habe ich auch nicht gewusst. Da schauen auch Kinder aus dem Fenster raus und beobachten uns. Kinder ist natürlich ein guter Übergang zu ihrer Mutter. Hat Kinderbücher geschrieben, aber ich glaube, sie wollte eigentlich Journalistin werden. Und das steht im Lebenslauf, es ist ja verwehrt worden, weil sie das nicht studieren hat dürfen oder die Ausbildung nicht machen hat dürfen damals.
Ja, also sie wollte, glaube ich, Kunstgeschichte und verschiedene Sachen halt studieren, aber das war ihr damals verwehrt. Sie ist ja in Görlitz aufgewachsen, eine Stadt da an der polnischen Grenze, seinerzeit DDR, und die Neiße fließt da vorbei und die bildet die Grenze, die heute natürlich vollkommen offen ist. Mit einer Brücke kann man da hin und her pendeln zu Polen. Und sie wollte halt, ist dann halt nach dem Abitur, wie das in Deutschland heißt, wollte sie und ist auch nach Berlin gegangen und wollte dort studieren. Ich glaube vor allem Kunstgeschichte, wohl auch Journalismus. Das war aber damals nicht mehr möglich für Menschen mit jüdischer Herkunft. Und deswegen machte sie dann in Berlin eine Ausbildung als Maschinenstrickerin. Ja, und dann 1936, glaube ich, war das, ja, muss 36 gewesen sein, ist sie dann nach Israel als erste aus ihrer Familie ausgewandert.
Dort hat sie ihren Vater kennengelernt, oder? Stimmt das?
Das ist richtig, ja. Also vorher hat sie noch nachgeholt ihre Mutter, meine Großmutter und auch ihre Schwester, meine Tante, nach Israel. Sie war also die Erste. Und in Israel hat sie dann meinen Vater kennengelernt, der vielleicht etwas früher schon, der war Schauspieler und Theatermensch und sogar ziemlich erfolgreich in dieser Zeit. Er hat zum Beispiel in der Zwischenkriegszeit einige Zeit das Hamburger Thalia Theater geleitet, musste aber dann auch emigrieren, weil er halt als Künstler schon ab 33 ziemliche Schwierigkeiten hatte, dort tätig zu sein. Und dann wurde es überhaupt sehr ernst für Menschen mit jüdischer Herkunft. Er selbst stammte aus Frankfurt am Main. Und das waren also die Gemeinschaft der deutschen Emigranten, damals im Raum Tel Aviv, haben natürlich eine ziemlich enge Gemeinde gebildet. Gibt es auch viele Anekdoten diesbezüglich. Ja, und er war dort am Theater, an einem Theater hat er gearbeitet. Sie war Sie hat damals als Grafikerin auch, sie hat ja sehr gut zeichnen können und hat sogar ihre ersten Kinderbücher, die in Israel erschienen sind, selber illustriert.
Wahnsinn. Das ist gar nicht so bekannt, oder?
Nein, weil das dann später, hat sie das nie wieder gemacht, aber sie war sehr gut darin und die gibt es noch. Also die sind zum Teil sind das in Hebräisch geschriebene Kinderbücher, zum Teil auch ein sehr spannendes Jugendbuch, das sich irgendwie im Hintergrund mit der Holocaust-Geschichte beschäftigt.
Wie heißt das? Gibt es das auch auf Deutsch erhältlich?
Das heißt, die deutsche Übersetzung wäre zwei Freunde unterwegs oder sowas. Aber es gibt es leider nicht auf Deutsch. Ich bemühe mich eh schon seit Jahren, da irgendwie eine Möglichkeit zu finden, eine Übersetzung machen zu lassen. Und es ist aber ein bisschen schwierig, weil man nicht so genau weiß, ob das heute ein Thema ist, wo man ein Buch verkaufen könnte, ein übersetztes. Aber unter meiner Generation oder sogar etwas älter in Israel ist das fast mehr bekannt als das Insupu, das ich nämlich auch in Israel bereits schrieb. Und auch in der original hebräischen Fassung sind auch Illustrationen von ihr drinnen. Sehr hübsche. Und da, also wie gesagt, dieses Zwei Freunde und Insupu sind die beiden großen Bücher, die sie in Israel geschrieben hat. Sonst hat sie nur hebräische Kinderbücher geschrieben. Aber das Insupu hat sie eigentlich schon auf Deutsch verfasst und das hat sie mit einer Bekannten übersetzt. Und ja, und die Bücher, also nur von denen ist eigentlich nur Insupu auf Deutsch dann erschienen hier in Wien.
Ich bin jetzt kein totaler Kinderbuchliteratur-Experte, aber ich würde schon sagen, dass die Bücher von der Mira Lobe zumindest in Österreich wahrscheinlich gemeinsam mit Christina Nöstlinger die bekanntesten Bücher der letzten, weiß ich nicht, 50, 60 Jahre wahrscheinlich sind. Ich glaube, die Oma meinem Apfelbaum wurde hier geschrieben in dieser Gemeindebauwohnung.
Sie müssen ja bedenken, 58 sind wir hier eingezogen und 95 ist sie gestorben, übrigens auch hier. Ja. Dazwischen war sie zwar zeitweise in Krankenhäusern und sogar in einem Pensionistenheim vorübergehend, aber also ganz zum Schluss eher. Aber wie viele Jahre sind das? 58 bis 95, 37 oder sowas, ne? Glaube ich. Also, wenn man da die letzten 5 Jahre oder 3 Jahre weg, sind es immerhin noch 34, 32, 33 Jahre. Also, das meiste hat sie hier gemacht, ja. Vor allem die Sachen, die es heute noch gibt und sehr bekannt wurden, ja.
Also auch das Ich bin ich.
Auch das kleine Ich bin ich.
Ich bin ich.
Ja, das feiert ja heuer seinen, also gerade jetzt, nächsten Tagen, glaube ich, im Februar irgendwann einmal, sein 50-jähriges Jubiläum, wozu jetzt die Münze Österreich eine Sondermünze auch herausgebracht hat und jetzt dann Mitte Februar auf den Markt bringen wird. Ja, also das hat sie natürlich auch hier geschrieben. Das war nämlich im Jahr 72, ja.
Ich finde das so phänomenal, weil ich bin jetzt auch schon Mitte 40 und ich habe das in Anfang der 80er Jahre die Bücher gelesen, das kleine Ich bin ich, da war ja auch die Bauanleitung hinten dabei, wie man das dann bauen kann, die ist noch immer dabei und dann hat man im Kindergarten natürlich das kleine Ich bin ich gebaut und jetzt, weiß ich nicht, 30 Jahre später lesen das meine Kinder oder man kann es den Kindern vorlesen und das ist zeitlos und es gefällt den Kindern auch, zum Beispiel Komm, sagte die Katze oder weiß nicht, da gibt es ja viele, sehr, sehr viele gute Bücher.
Und da geht es immer entweder um Identitätsfindung, wie beim Ich bin ich, oder es geht um Solidarität, wie bei der Katze.
Genau, wo das also für die Menschen, die es nicht kennen, erzählen muss kurz die Katze. Ich glaube, Sie müssen mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Es gibt eine Katze und es regnet und dann sie schwimmt dann auf einem Holzstumpf und es kommen dann laufend neue Tiere dazu und ich glaube Schwein.
Ertrinken sind und diese sagt, na komm rauf, komm. Und so retten sich alle.
Ja. Auch wenn jetzt ein Tier sagt zum Beispiel, nein, komm nicht drauf, der Fuchs frisst dich dann und so, nein, oh ja, komm, sagt die Katze quasi. Sie rettet alle Tiere quasi und dann am Ende kommen sie dann auch und gehen dann wieder getrennte Wege, aber sie schaffen es gemeinsam und gehen nicht unter.
Ja, das ist richtig und es gibt noch ein anderes Buch, das das eben jetzt das genauso schön illustriert ist, sind übrigens, komm, sagte die Katze, von Angelika Kaufmann, nicht von Susi Weigel, die meisten Bücher, sondern das von Angelika Kaufmann illustriert, mit der sie dann in späteren Jahren viel zusammengearbeitet hat. Und da gibt es noch ein zweites auch, sehr ähnliches.
Komm, sagt der Esel, oder?
Ja, komm, sagte der Esel. Und interessanterweise, komm, sagte die Katze, dass so ein humanistisch solidarisches Ethos hat oder Ideal, das wird sehr gerne wieder aufgelegt. Aber das viel radikalere Buch, komm, sagte der Esel, wo es darum geht, dass ein Esel von seinem Besitzer dauernd was draufgeladen kriegt, also so als Packesel und zum Schluss sogar ein Riesenklavier und so weiter und sich nicht wehrt. Und der trifft einen anderen Esel, der da frei auf der Weide herumhupft und der sagt, lass dir das noch nicht gefallen. Und und bringt ihn dazu, dass er das alles abschüttelt und so weiter. Also da ist, das hat einen viel revolutionären, aufbegehrerischen, wenn Sie so wollen, antiautoritären und antihierarchischen Charakter. Also auch gegen Ausbeutung sozusagen, ganz klassisch sozialistisch. Und das Buch hat ein paar Auflagen erlebt, ist aber jetzt vollkommen von der Bildfläche.
Ich habe es nämlich gar nicht gekannt. Meine Frau hat mir das gestern im Zuge der Vorbereitung gesagt, es gibt ja auch Komm, sagt der Esel. Und dann, weil sie hat das gekannt und ich eben gar nicht, wie sie sagen, dass die Katze eher, Esel schon auch, aber...
Ja, das ist halt so. Also das ist vielleicht, zeigt auch ein bisschen die politischen Verhältnisse seit den späten 80er oder 90er Jahren. Das eine wird immer wieder aufgelegt und das andere, das meines Erachtens sprachlich und inhaltlich mindestens genauso interessant und gut und für Kinder wichtig wäre, wird eben nicht mehr aufgelegt.
Also Reinhard Lobe liest jetzt aus, würden Sie sagen, ist das bekannteste Buch Ihrer Mama oder sind so viele bekannt oder das kleine Ich bin ich?
Das mäßig bekannteste ist wahrscheinlich das kleine Ich bin ich. Allerdings die Oma mag sicher mindestens so bekannt und das ist wahrscheinlich in noch viel mehr andere Sprachen übersetzt. Also gibt es viele anderssprachliche Ausgaben davon, weil das kleine Ich bin ich ja im Versen geschrieben ist und wahrscheinlich schwer zu bekommen, obwohl es das auch in mindestens 30 Übersetzungen inzwischen gibt. Also alle Kinder in der Straße hatten eine Großmutter. Manche hatten sogar zwei. Nur Andi hatte keine. Und das drängte ihn. Manchmal musste er schon am frühen Morgen daran denken. Zum Beispiel heute. Auf dem Schulweg traf er seinen Freund Gerhard, der ein paar Häuser weiter wohnte. Kommst du heute Nachmittag zu mir spielen? Fragte Andi. Wollen wir uns oben im Apfelbaum ein Zelt bauen? Heute Nachmittag kann ich nicht, sagte Gerhard. Da gehe ich mit meiner Oma mal Ringelspiel fahren. Andi fühlte tief drinnen einen kleinen Stich. Er stellte sich vor, wie Gerhard auf einem Pferd saß und im Kreis herumfuhr, wie das Pferd sich auf- und abwiegte und die Musik dazu spielte und wie unten Gerhards Oma mal stand und jedes Mal winkte, wenn er vorbeikam. Andis zweiter Freund hieß Robert. Mit dem saß er in derselben Schulbank. In der Pause tauschte Andi sein Butterbrot gegen Roberts Schmalzbrot. Kommst du heute Nachmittag zu mir spielen? Wir könnten oben im Apfelbaum. Heute Nachmittag kriegen wir Besuch, unterbrach ihn Robert. Meine Oma aus Amerika ist da. Die hat mir bestimmt einen ganzen Koffer voll Spielsachen mitgebracht. Und stell dir vor, statt Servus Robert, sagt sie Hello Bobby zu mir. Wieso? Fragte Andi. Wieso sagt sie Hello Bobby? Weil Robert auf Amerikanisch Bobby heißt und Servus heißt Hello. Und sie ist mit dem Flugzeug gekommen, stell dir vor.
Vielen lieben Dank, das war eine Stelle von die Omama im Apfelbaum, hier geschrieben worden im Gemeindebau. Jetzt habe ich noch eine ganz kurze Frage. Haben Sie das als Kind oder Jugendlicher mitbekommen? Natürlich, dass die Mama Bücher schreibt und dass sie dann immer, war sie schon berühmt quasi für Sie oder hier? Ich meine, wie sie eingezogen ist.
So, ich bin, wenn ich hier gespielt habe, da drüben in diesem Park, wo damals natürlich noch nicht so viel so ein Käfig und solche Sachen waren.
Das heißt grüner früher.
Bitte?
Das heißt früher ein bisschen grüner hier.
Naja, es waren einfach, ja, das kann man nicht so sagen. Ich finde das ja sehr gut, dass es jetzt hier so, solche Einrichtungen gibt, wo Kinder ungestört spielen und Fußball spielen können. Früher war das nur Wiese und Wege. Und damals war das ja noch so, dass in jeder Wiese so ein kleines Schild stand, betreten verboten, Ballspielen verboten und so weiter. Und ich habe da Kämpfe gehabt, weil wir natürlich schon in der Wiese der Fußball gespielt haben und dann sind, was weiß ich, was wir da, dann sind irgendwelche Leute gekommen wollten und so weiter. Also selbst hier im Gemeindebau.
Der Hausbesorger hat sich beschwert.
Ja, oder so. Selbst hier im Gemeindebau, wenn wir da direkt da in den Zwischenhöfen da Fußball gespielt haben, ist das nach spätestens 10 Minuten sind wir da weggestampert worden und. Ja, also
aber hat dann beim Spielen wer gesagt, das ist der Bub von der Lobet, von der berühmten Autorin?
Ja, da wurde ich immer wieder angesprochen und natürlich in der Schule die Lehrer und so weiter. Also das war schon damals so.
Aber war das angenehm oder hat man sich dann gedacht, puh, schon wieder die Mama, ja, ich weiß eh, sie ist super.
Das war ambivalent für mich, muss ich sagen. Also es war natürlich, dann bin ich, und andererseits aber war immer wieder auch mein Bestreben, mehr zu der Gruppe dazuzugehören. Also ich war da aus verschiedenen Gründen, auch wegen der jüdischen Herkunft und so weiter. Also ich war... Also meine besten Freunde waren nicht hier, sondern irgendwo anders. Das waren dann oft auch Familienfreundschaften. Aber ja, aber wie gesagt, ich bin häufig schon darauf angesprochen worden. Und das meine, ja, einerseits war ich immer stolz, andererseits war das dann immer so, war ich dann immer ein bisschen herausgestellt und fand dann nicht so richtig einer von den anderen, von den wilden Fußballspielern.
Aber muss man ja auch nicht sein.
Ja, naja, aber damals hätte ich am besten beides ganz gern gewollt. Es gibt ja hier von der Stege 7 auch auf der anderen Seite einen Eingang. Damals waren ja die alle offen noch. Heute ist das alles mit Klingelanlage und geschlossen, aber damals konnte man da rein und raus gehen und da konnte man auch da durchgehen.
Sie haben vorher gesagt, beim Fußballspielen oder so haben Sie auch... haben Sie nach 10 Minuten oft aufhören müssen, auch im Innenhof. Hat es dann einen Hausbesorger gegeben, wo Sie sich
wohntet, ja.
Und also bei Stiege 8 sind wir jetzt.
Bei Stiege 8 und der war immer für 3 Stiegen zuständig, also 7, 8, 9. Ja, und dann gab es dann für 11, 10, 11, 12 gab es dann wieder einen anderen. Aber unserer wohnte hier und zwar in dieser Wohnung. Ja.
Also da im Erdgeschoss gleich.
Und damals war das ja noch so, das kann ich mich gut erinnern, dass man im Bar... Die Miete einzahlen musste hier beim Hauswart, ja, und das musste genau bis, was ich, spätestens 1. oder 2. oder 3. des Monats passieren. Und meine Mutter hat das natürlich oft vergessen, sie ist sicher mit ganz anderen Sachen, und dann gab es immer wieder einen Streit, weil sie zu spät die Miete gebracht hat und so weiter. Die zweite Geschichte, die mir hier zur Stiege 8 einfällt, ist, dass da oben irgendwo der Günther Nenning gewohnt hat.
Also der grüne Politiker und der, ich glaube, ja, Hirsch wurde auch genannt, der war auch Hirsch oder Protestender.
Aber ursprünglich war er ja einer der Intellektuellen in der Sozialistischen Partei, noch bis in die Kreisky-Zeit hinein. Und meine Mutter, die zwar nie irgendwie in der sozialistischen oder heute sozialdemokratischen Partei war, aber doch ihr relativ nahe stand, die hatte wiederum einen Bekannten, der ein ursprünglicher Wiener war, dann auch emigriert war.
Also auch in Israel war?
Offenbar, ich glaube, sie kannten sich aus Israel, richtig. Und der aber dann irgendwie nach Deutschland wieder gegangen ist und nicht nach Wien zurück, aber hier Mitglied der Sozialdemokratischen Partei war. Und der hat die Mira, also gebeten, dass sie für ihn das Parteibüchel, wo man da jeden Monat auch genauso wie mit der Miete eine Marke reinpicken musste, ja, dass sie das für ihn führt, weil er das von Deutschland aus nicht so richtig kann. Und der Günther Nenning wiederum war derjenige.
Der hat die Marken eingepickt.
Ja, genau, der war der Kassier der hier im Gemeindebau und ist immer gekommen mit und hat Marken, also jeden einmal im Monat die Marken gebracht und sie hat ihm das Büchel hingehalten und hat dann den Beitrag da gezahlt oder was und so. Und das hat der Günther Nenning natürlich und meine Mutter auch sehr gerne benutzt, um gleich das miteinander zu trinken und interessante Gespräche zu halten und so weiter. Und das ist so eine dieser Dinge, an die ich mich erinnere, wie es immer gesagt, der Günther Nenning kommt jetzt und klebt da die Marke hinein in dieses Parteibuch für den Herrn Glaser. Und, aber das war für einfach eine Gelegenheit, um interessante intellektuelle Gespräche zu führen. Also das ist auch, es wohnten überhaupt einige prominent. Zum Beispiel unter uns, ich glaube, es war in der zweite Stock, ja, wohnte ein Komponist, zwar auch schon ein älterer Herr, der so Wiener Liedkomposition.
Wissen Sie, wie der geheißen hat?
Fiedler, glaube ich, hieß der.
Ja. Es war auch immer hier was los. Ich habe gelesen in einem Interview mit dem Illustrator von Valerie und die Gute Nacht Schaukel, da können Sie den Namen wahrscheinlich besser aussprechen, bevor ich es jetzt falsch mache.
Winfried Obgenord
heißt er. Genau, Winfried Obgenord, und der hat in einem Interview erzählt, dass er öfter hier war im Gemeindebau und dass ihre Mutter dann auch gut und gekocht hat und dass er hier war und dass sie dann gebrütet sind über Ideen und dass die Idee zu Valerie und die Gute Nacht Schaukel aber, glaube ich, bei ihm daheim gekommen ist.
In der Wohnung entstanden ist, ja. Und zwar war das eben so, dass er tatsächlich eine kleine Tochter hatte, die Valerie hieß, die war damals 5 Jahre oder sowas alt. Und die trafen sich, um über ein Buch zu sprechen. Ich glaube, das war damals Christoph will ein Fest oder so. Also irgendein anderes Buch, das tatsächlich auch erschienen ist und von Winfried Obgenord illustriert wurde. Oder war es Hokus Pokus in der Nacht? Das war, glaube ich, das erste Buch, wo sie zusammengearbeitet haben. Und ja, und da war halt die kleine Tochter, die Mutter war nicht zu Hause und die Aufgabe natürlich des Winfried war es, die Tochter auch ins Bett zu bringen. Und da hat sich sowas abgespielt, dass die eben nicht ins Bett wollte, sondern da gab es eine Schaukel so zwischen den Türen.
Das war dann wirklich so gesagt, ich will nicht ins Bett, ich will noch schaukeln.
Und hat immer sich einen anderen Hut aufgesetzt und hat dann irgendwie geschaukelt und... Also ich weiß nicht, ob das mit dem Hut, glaube ich, ja, es gab es ein paar aber und so. Aber das hat dann diese ganze Geschichte hervorgerufen gewissermaßen. Also sie hat sich so amüsiert, meine Mutter, und fand das so toll, mit das Kind schaukelnd mit den Hüten, nicht ins Bett gehen wollend. Und dann hat sie eben diese ganze Geschichte daraus gemacht, dass mit jedem Hut eine andere Szenerie entsteht und so weiter. Und das vor allem hat sie das ja in Versen geschrieben, was sie immer mehr gemacht hat. Das kleine Ich bin ich ist ja auch in Versen.
Die Elefantentanten.
Ja, das Tiergedichte sowieso. Und das wurde ja dann vertont, sehr schön auch, und als Musical gespielt von den Schmetterlingen.
Also von Willi Residaritz.
Naja,
da war der noch nicht dabei.
Oh, der war von Anfang an dabei, aber das waren die sozusagen... Da war er nicht mehr dabei. Das war das Schmetterlinge Kindertheater, das schon aus der Truppe der Schmetterlinge hervorgegangen ist. Und bei der Valerie tut er ja tatsächlich auch mitmachen, der Willi Resetaritz, indem er nämlich diesen Seemann singt. Der da in der Tonne. Da hat er einige Parts übernommen. Aber wenn es dann als Musical aufgeführt wurde, war er dann nicht dabei. Da hat dann jemand anderer das gesungen.
Jetzt eine ganz andere Frage. War Ihre Mutter eine strenge Mutter?
Nein, war sie eigentlich nicht, nein. Also das kann ich nicht behaupten. Aber ich werde ja oft gefragt, na, du musst aber eine tolle Kindheit, wenn du so eine Mutter gehabt hast, die so viel von Kindern versteht. Und so.
Wahrscheinlich wenig Zeit dann auch gehabt im...
Ja, nein, ja, wahrscheinlich auch nicht. Also wahrscheinlich mehr Zeit als irgendeine Mutter, die arbeiten gehen musste, von früh bis spät in einem Büro. Aber vor allem flexibler auch in ihrer Zeiteinteilung. Aber ich antworte immer auf die Frage, ja, ich kann mich nicht beklagen, erstens. Und zweitens, ich habe keinen Vergleich. Ich habe nur die eine Mutter und sie war halt ganz okay.
Aber weil Sie vorher gesagt haben, man hat auf beiden Seiten da von der Siemerstiege in den Hof gehen können oder von der Seite, wo dieses riesiges Graffito ist, wo glaube ich auch eine Katze drauf ist und so, hat dann auch, ist da auch ein Fenster in den Hof gegangen, wo die, wie haben Sie gesagt, Mutter oder Mama oder wo die dann runtergeschrien hat und gesagt hat, hey, jetzt komm, Schluss mit Fußball, Abendessen?
Das kann ich mich jetzt nicht explizit erinnern, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sowas vorgekommen ist. Aber es waren hier, es war nicht so, dass ich jeden Tag, ich habe dann so einen Tretroller mit so Ballonreifen gehabt und da bin ich hier herumgefahren. Aber zum Beispiel haben wir dort in diesem Eck ein bisschen Fußball gespielt, ja. Und schon das war ein
also bei dem Durchgang da jetzt, oder?
Ja, da sind ja diese niedrigen Häuser, das war damals schon eine ganz gute Einrichtung. Und zwar haben hier ältere Leute, die zum Beispiel eine Frau im Rollstuhl, die haben hier, das ist auch ein Innenhof.
Genau, sollen wir mal hinschauen, da kann man, glaube ich, reingehen. Das ist barrierefrei und da kann man die Tür auch aufmachen und so. Da gibt es da links die Tür.
Aha, ja. Und hier in diesem Eck haben wir halt dann ein bisschen Fußball gespielt und schon das war dann, dann hat da der Hausmeister schon aus dem Fenster geschaut und hat uns verjagt.
Da haben alle Hausbesorger haben gesagt, da kommt da schon wieder der Lobe Fußball spielen.
Naja, so war es nicht, dass ich da so als Redelsführer oder was verschrien gewesen bin, aber die Lausbum spielen da Fußball schon wieder und wir wollen eine Ruhe haben und es ist verboten. Und schlechtzeichen und so.
Es gibt auch viele Fußballer, die im Gemeindebau aufgewachsen sind. Bei denen war es auch so, zum Beispiel Toni Polster oder Herbert Prohaska. Da war es auch gut, dass die sich nicht dran gehalten haben ans Verbot.
Ja, ja. Naja, heute haben sie es einfacher, weil sie überall diese Fußballplätze, das hat eben da am Kreilplatz, dieses lange große Gebäude, wo wir jetzt hier die Seitenfront sind, das war ja dieser Mumm-Fabrik seinerzeit.
Was für eine Fabrik?
Samum, die haben so Zigarettenpapier hergestellt. Also eine eigentliche Papierfabrik war das.
Okay. Da könnten wir jetzt reinschauen, sollen wir das machen? So, wir gehen jetzt da rein in den Innenhof. Da sind lauter, schaut aus wie Reihenhäuser, schaut eigentlich gar nicht aus wie klassischer Gemeindebau.
Mhm. Ja, und das war sicher einer der ersten Bauten, speziell für ältere und behindertere Menschen, eine eigene Einheit gebaut hat.
Und da haben Sie jetzt auch Fußball gespielt früher?
Nein, hier nicht. Da sind wir nicht reingegangen. Das wäre auch gar nicht gegangen. Da sind viel zu viele Glasscheiben und also das haben wir schon. Das haben wir nicht gemacht. Das ist auch gar nicht notwendig. Es gab andere Möglichkeiten, sich stampern zu lassen.
Aber herumgeklettert oder so, hat es das damals auch schon gegeben, diese, wahrscheinlich schon, diese Säulen und so?
Ja, aber da sind wir nicht, was wir gemacht haben, es gab ja damals...
Einen Apfelbaum, nein?
Kann ich mich nicht erinnern, aber was es gab, waren ja überall die Klopfstangen, die Klopfstangengerüste da, weil man ja damals noch Teppiche mit dem Bracker ausgeklopft hat und da haben wir gern herumgeturnt.
Da schauen schon die Leute raus. Grüß Gott. Wir machen da nur ein Interview. Wir sind von Wiener Wohnen, wir machen nichts Böses. Okay. Also wir sind keine Einbrecher.
Nein, wir schauen da immer weiter, das ist ja klar.
Nein, ist eh klar, aber das ist der Sohn. Das ist der Sohn von der Mira Lobe, das ist eine Kinderbuchautorin, die hat da drüben gewohnt.
Wer kennt Mira Lobe nicht?
Genau, wer kennt Mira Lobe nicht?
Ich bin die Generation, ich habe die Kinderbücher geliebt.
Ja, wir haben vorne auf Stiege 7 gewohnt und meine Mutter hat eigentlich bis zum Schluss dort gewohnt.
Ja, so geht's. Dann schönen Tag noch. Wiederschauen. Sie betreuen ja auch die Webseite von...
Das ist richtig und ich betreue, so gut ich halt kann, den Nachlass. Da ist bis jetzt noch keine gute Lösung gefunden worden, aber ich führe auch ein Archiv, wo ich mich bemühe, alle Erstausgaben zu haben. Und ja, und kümmere mich halt. Aber auch ich kümmere mich mehr so um dieses Organisatorische und Nachlass. Meine Schwester, die in München lebt, die kümmert sich mehr um das Literarische, also die, wenn irgendwelche Sachen, die hat zum Beispiel auch einige posthume Sachen rausgebracht, zum Beispiel für die Geschichte von Niccolò. Das ist ja eigentlich nach ihrem Tod erst erschienen. Aber das weiße Manuskript wurde gefunden im Nachlass und sie jetzt dann überarbeitet. Und da sind auch in dem Hof, sind zwischen den Höfen da, wo die Mistkübel sind, nicht? Das ist so eine eigene, ein kleines Areal, wo man da ein paar Treppen runtergehen muss. Und dort standen früher Klopfstangen, also diese Gerüste,
weiß nicht, ob Sie das... Ja, ich kenne es, gibt es heute auch noch in vielen.
Das haben wir natürlich mit Leidenschaft als Turngerät verwendet.
Und eine Art Reck.
Ja, Reck oder sowas, ja. Und hier, und das auch schon, das durften wir natürlich nicht. Und dann sind auch schon wieder die Hausmeister gekommen und haben uns verjagt.
Aber wahrscheinlich hat man das dann so gemacht, wenn die Hausmeister oder Hausbesorger wieder weg waren, dass man natürlich dann gleich wieder auf der Klopfstange war.
Klar. Aber dann haben sie sich wieder bei den Eltern beschwert. Also meine Mutter hat uns eh immer verteidigt, aber andere wiederum haben dann ihre Kinder bestraft, wenn sie so unfolgsam. Also ja, das war damals schon eine recht... Das war halt vor der 68er Zeit. Da hat sich schon viel geändert, muss ich sagen.
So sieht das hier aus. Ja, da sieht man quasi den Müllraum. Ein
bisschen größer und da stand dann da halt so eine Reckstange,
sag ich schon. Das ist, die Stufen sind gleich, aber die Klopfstange ist weg.
Die ist nicht mehr da. Also ich kenne das dann vorne im nächsten Hof mehr. Das ist ja dann der, wo wir gewohnt haben. Ja, also so. Ich merke, dass ich jetzt noch immer Hemmungen habe, hier einfach schräg über das Gras zu gehen.
Ich auch, weil ich glaube immer, ich trete in Hundekot.
Also, ja, das auch. Ja. Das ist auch sehr wahrscheinlich sogar.
Aber, ja, dann haben wir Glück heute.
Übrigens, hier diese Geschäfte, die gab es damals wirklich.
Also schauen wir hin, das ist sind immer noch Boschstraße. Genau, das gehört auch zum Gemeindebau, das sind Geschäftslokale. Das
sind Geschäftslokale und da war ein Kreisler, also ein Lebensmittelgeschäft, ein klassischer Kreisler und daneben ein Gemüsegeschäft. Also das sind die Dinge, die man für den täglichen Bedarf brauchte.
Heute ein Jugendzentrum auch von der Stadt Wien.
Da vorne, ich glaube hier, diese ganze Front, weiß ich jetzt nicht genau, war der Kreisler und das nächste war der Gemüsehändler und das war eigentlich das Wichtigste.
Das heißt, hier sind Sie immer einkaufen gegangen?
Hier sind wir meistens einkaufen gegangen, ja. Vor allem, wenn man geschwind noch was gebraucht hat. Oh, wir haben keine Butter mehr und so. Schnell runter. Und ja, und Gemüse, Obst dort. Ja. Da kann ich mich übrigens erinnern, dass es... Meine Mutter war ja eine Deutsche, aber sich sehr bemüht hat, aber es nie ganz geschafft hat, sich also an die wienerische Mundart irgendwie ein bisschen anzupassen. Und das kamen da oft ganz komische Betonungen heraus. Und die hat mich mal runtergeschickt und sagte zu mir, wir brauchen noch ein halbes Kilo Mohrrüben. Mohrrüben ist das, was...
Karotten.
Und ich bin da hingegangen und habe mir gedacht, das heißt doch anders. Aber mir ist es partout plötzlich nicht eingefallen. Und ich gehe hin zu dem Gemüsehändler, der mich ja an sich gut gekannt hat und sage, ja, also ich will ein Kilo Mohrrüben. Dann sagt er, Mohrorangen. Und das hat dann wirklich lange gedauert, bis seine Frau hat dann gesagt, was hat er gesagt? Das sind doch, glaube ich, Karotten. Ah ja, Karotten! Also, das ist so ein kleines Geschichtchen, das mir dazu einfällt. Aber hier, wie gesagt, also hier war ein Kreisler Und dort, man hat die auch gut gekannt, die Geschäftsleute. Das war damals so. Und wenn man etwas größere Einkäufe machte, ist man da durch den Karl-Marx-Hof durch.
Der gleich gegenüber ist, der Karl-Marx-Hof.
Gleich gegenüber ist. Und durch den Hof durch und auf der Außenseite der Heiligenstädter Straße war ein großer Konsum. Den gibt es ja jetzt auch schon lange nicht mehr. Und dort haben wir natürlich auch oft eingekauft.
Wir stehen jetzt hier vor der Busstation in der Poststraße 24 und Sie wohnen da im Gemeindebau. Sie haben da,
ich arbeite hier. Also Sie arbeiten. Ich arbeite hier bei einem Herrn im Rollstuhl. Okay. Und ich habe das jetzt zufällig gehört. Betreuerin. Ja, Personenbetreuung. Und also ich bin aufgewachsen eigentlich mit Mira Lobe. Ich kenne Insobu, die Oma mein Apfelbaum, Bimboli, das kleine Ich bin ich. Meine Enkelkinder sind 7 und 9 und kennen auch Mira Lobe.
Ja, bei mir ist genauso, also mit Kindern.
Die haben ihn so Buh. Und ich meine, das ist für Kinder in der Generation ein bisschen, ich glaube, ungewöhnlich. Aber meine Kinder lesen, lesen und lesen.
Also wir haben hier gewohnt, auf Stiege 7 da vorne. Das ist da ja vor dem Platz.
Ich weiß, Sie kennen das.
Sie also kennen die Stiege 7.
Ich bin aber auch hier aufgewachsen. Also ich bin selbst eine Döblingerin. Also.
Und immerhin, also seit es diesen Gemeindebau gibt, das war im Jahr 58, bis zum Schluss hat meine Mutter hier gelebt. Ja.
Der Herr, was 95, ist, der wohnt seit 79 da. Also den kenne ich auch, weil so ewig durch, ja, weil ich auch hier aufgewachsen bin.
Und was ist das Lieblingsbuch von Ihnen, von der Mira Lobe? Gibt es eins?
Oma, mein Apfelbaum eigentlich.
Wurde hier geschrieben, in der Poststraße da vorne, ja, haben wir vorher gerade geplaudert.
Wirklich, das ist toll. Ich gehört auf Mira Lobe, das gibt's ja nicht, Mira Lobe. Mira Lobe sagt man sofort was. Also.
Passiert Ihnen das öfter, dass, also wenn man es weiß, dass dann alle sagen, wow, super, Mira Lobe?
Ja, ja, das passiert mir nicht zum ersten Mal. Sagen wir mal so. Und ich mein, aber es freut mich sehr, gerade hier, nämlich da, wo wir in dem Gemeindebau da gerade uns befinden, wo sie,
die lieben das,
sie den größten Teil ihres Lebens verbracht hat und auch die meisten Bücher geschrieben hat.
Die ist 33, die wird sagen, was, die Oma in meinem Apfelbaum, Mama, Mama, das habe ich doch geliebt. Das.
Ja, super, das freut uns natürlich sehr.
Ich bin ich, weil Sie das erwähnt haben, das hat heuer sein 50. Jubiläum.
Ja. Ich kenne auch den Bimboli.
Das scheint eine Sondermünze von der Münze Österreich.
Ich kenne auch den Bimboli. Also, und den
das
haben
ist der
wir
Vorgänger eigentlich
ja,
vom
genau
kleinen Ich bin.
Dieser, mit dem,
das ist noch älter. Ja, das ist wahrscheinlich schon 60 Jahre oder so. Ja.
Na gut, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Gespräch, auch Ihnen fürs Nicht-Einsteigen und ins Mikrofon reden.
Das nimmt man doch gerne in Kauf.
Ja, wir freuen uns natürlich. Vielen lieben Dank, Herr Lobe, fürs Gespräch. Wir sind immer noch in der Nähe, Poststraße 24 gegenüber Karl-Marx-Hof Busstation. Die Fans kommen in Scharen. Vielen Dank fürs Kommen heute.
Ja, danke noch einmal. Das war jetzt noch mal eine nette zusätzliche Draufgabe zu unserem schönen Gespräch. Danke.
Danke Ihnen vielmals.
Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen Podcast. Mit Markus Egger.